Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Radio M im Gespräch mit Gerrit Mattis. Sie gilt als Pfeiler der Demokratie, als Grundlage unserer Gesellschaft, die Freiheit. Der Gegenbegriff zur Freiheit ist die Unfreiheit und damit verbinden wir dann gleich Begrenztheit. Wir sind da nicht frei, wo uns Grenzen gesetzt werden. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ist das wirklich so? Wo Grenzen sind, sind wir unfrei? Manfred Marquardt sagt, so einfach ist das nicht. Er war Professor für systematische Theologie an der Theologischen Hochschule Reutlingen, der Ausbildungsstätte für Pastorinnen und Pastoren der evangelisch-methodistischen Kirche. Warum brauchen wir Grenzen? Und warum schränken sie unsere Freiheit nicht automatisch ein, sondern ermöglichen sie möglicherweise erst? Schön, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen, Herr Marquardt.
Ja, willkommen zu dem Gespräch.
Reinhard May hat in seinem, ich glaube, berühmtesten Lied gesungen, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein und auch die Werbung sagt uns immer wieder, da wo Grenzenlosigkeit herrscht, da ist es gut, ob das nun beim Surfen im Internet ist oder wo auch immer. Grenzenlosigkeit empfinden wir als positiv. Warum ist das so?
Ich bin überzeugt davon, dass es zur Natur des Menschen gehört, Freiheit zu suchen, das heißt, sich bewegen zu können, wohin er will, seine Möglichkeiten zu nutzen, die sich ihm bieten und nicht von vornherein irgendwelchen Beschränkungen unterworfen zu sein, die ihm da auferlegt werden im Sinne von Geboten oder Verboten. Und ich habe mein ganzes Leben lang mich darüber gefreut, dass junge Menschen zum Glück immer noch diese Neigung haben, Grenzen nicht zu akzeptieren, weil derjenige, der sie als sinnvoll vertritt, dann auch darüber diskutieren und sagen muss, warum solche Grenzen einen Sinn haben können.
Grenzenlosigkeit ist Freiheit. Kann man diese Gleichung aufmachen?
Also zur Freiheit gehört mal ein Spielraum, in dem ich mich bewegen kann. Wenn mir alle Möglichkeiten der Bewegung, der Selbsterfahrung, der Entfaltung von Gaben und Ähnlichem genommen werden, dann muss ich sagen, bin ich nicht mehr frei. Das schöne Lied, die Gedanken sind frei und ich kann auch hinter Gefängnismauern frei sein, ist im Idealfall und für eine bestimmte Zeit mit der entsprechenden Einstellung sicher richtig. Es gibt Menschen, die in Zellen leben müssen und doch einen Grad von Freiheit leben, der erstaunlich ist. Aber generell kann man einen Menschen nicht einschränken in einem Maße, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Insofern gehört Grenzenlosigkeit zur Freiheit.
Sie gehört zur Freiheit, aber sie ist nicht Freiheit.
Nein. Also man muss sagen, die Erfahrung, dass ich an Grenzen stoße, und das beginnt ja schon in der Kindheit, wenn meine Eltern sagen, das kannst du noch nicht. Ich beobachte das gerade an unseren Enkelkindern. Oder das darfst du nicht. Dann ist die Reaktion meistens, ich will aber. Und dann sagt ein Geschwisterkind, wenn der das doch will, dann lass ihn doch. Aber die erste Verantwortung, die Eltern haben, ist, und da zeigt sich der Sinn von Grenzen schon sehr früh, dem Kind einen Schutzraum für sein Leben zu bieten, in dem Gefahren, die er selber noch nicht erkennt, die ihm aber Schaden zufügen können, geschützt ist. Und das heißt ja Lebensraum bieten durch Begrenzung.
Aber genau da stoßen wir doch schon an das Problem. Wenn ich jemandem Grenzen setze, dann mag das aus meiner Sicht gut für ihn sein. Wenn ich an meine Kinder denke, mit 2 Jahren, dann habe ich auch eine gewisse Verantwortung. Da ist das noch nachvollziehbar. Aber es gibt doch auch den Punkt, an dem ich sagen muss, ich sehe einen Sinn an der Grenze. Der, dem ich die Grenze setze, sieht es aber noch lange nicht. Er kann sich halt nur nicht wehren, weil ich vielleicht der Stärkere bin. Ist das dann auch noch eine gute Grenze, weil ich die als gut empfinde und sehe, der andere, dem sie gilt, aber vielleicht nicht mehr?
Also da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen zweierlei Arten von Grenzziehungen. Es gibt ja Grenzziehungen, die ich selber nicht verändern kann, etwa durch die staatlichen Gesetze. Wenn ich die Grenzen übertrete, dann werde ich dafür bestraft. Ich habe jetzt gerade, weil ich 3 Kilometer zu schnell gefahren bin, von der Polizei in Schaffhausen eine Buße von 30 Euro aufgebrummt bekommen. Also da gibt es Grenzen, die andere mir aufgrund ihrer Machtposition, ihrer Autorität ziehen, weil sie aus Erfahrungen stammen, die Menschen früher gemacht haben. Es ist gut, im Verkehr Regeln zu haben, Diebstahl zu verbieten oder Ähnliches. Wenn es aber darum geht, bestimmte Verhaltensgrenzen zu ziehen, bin ich überzeugt, es kann nur einen Weg geben, der den anderen als eigene Person als Subjekt ernst nimmt. Und das gilt schon für Kinder. Ich habe als junger Vater zum Glück gelernt, dass auch in der Erziehung das Verhältnis der Gegenseitigkeit gelten muss. Wenn ich also mit meinen Kindern über Grenzen verhandle, muss ich ihnen sagen, warum. Und wenn möglich, sie selber einhalten, mir nicht erlauben, was ich ihnen verbiete. Also die Kommunikation dieser Grenzen kann nicht die sein, ich zwinge dir etwas auf, weil ich denke, das ist gut für dich, dann ist es bestenfalls gut gemeint, aber möglicherweise eben doch nicht gut, auch weil es die Entwicklung eines Menschen zum Menschsein behindert.
Aber diese Entwicklung ist ja die, die ein Kind lange macht. Wir machen, bis wir erwachsen werden, wir bekommen Grenzen gesetzt und irgendwann merken wir, wir wollen weitergehen. Das ist das Klassische. Kinder können bestimmte Bewegungsabläufe noch nicht, deshalb dürfen sie manches nicht machen. Irgendwann können sie, dann wollen sie plötzlich auch. Wenn sie ganz artig sind, fragen sie vorher, ob sie es dürfen, sonst machen sie es. Also ihr Drängen ist das, Grenzen zu überschreiten und immer zu überschreiten und die nächste wieder zu überschreiten. Dann kommen die Eltern und setzen eine neue Grenze, dann wird die wieder überschritten, dann wird sie wieder gesetzt. Irgendwann gibt es ein Ende, wo man sagen muss, als Mensch hast du die und die Grenze einzuhalten? Gibt es eine Grenze, die ich als Mensch nicht mehr überschreiten kann? Oder ist es so sehr in der Natur des Menschen, dass ich immer Grenzen, die ich habe, überschreiten möchte und dass es auch gut ist?
Ich glaube, es ist keine Frage der Quantität, dass es irgendwo so eine weit entfernte, aber klar gezogene Grenze gibt, bis zu der ich mich bewegen kann. Die Grenze, die ich nicht überschreiten kann, sitzt mir zum Beispiel gegenüber. Denn die Grenze meiner Freiheit ist die Freiheit des anderen Menschen. Und ich denke, im Finden von Grenzen kommt es sehr darauf an, vom Respekt vor einer anderen Person, die Mensch sein und leben will wie ich, auszugehen und zu fragen, wie können wir miteinander Freiheit erleben. Christen haben ja ein Vorurteil vom Evangelium her. Sie finden, dass jeder Mensch ein von Gott geschaffener Mensch ist, mit einer ihm eigenen Würde, ebenso wie sie mir geschenkt ist. Und insofern ist die Grenze, die ich unbedingt einzuhalten habe, der ich nicht einfach nachlässig oder absichtlich als Überschreiter entgegentreten darf, die, dass ich die Würde desjenigen, mit dem ich zusammenlebe oder für den ich Verantwortung trage, nicht verletze.
In dieser Diskussion befindet sich die Ethik ja im Moment sehr stark. Da geht es nämlich dann darum, wer ist für wen da? Wo muss ich die Würde eines Menschen wie akzeptieren, wenn es zum Beispiel darum geht, dass jemand nicht mehr leben möchte, weil es ihm sehr schlecht geht, weil er sehr alt ist und dann gerne aus dieser Welt scheiden möchte? Da muss dann ja jemand eine Interessensabwägung vollziehen. Wie kann ich denn da meine Grenze, die ich als derjenige, der entscheidet, habe, die vielleicht sehr weit gefasst ist, weil ich viel Macht habe, mit dieser Grenze leben und die Grenze des anderen auch akzeptieren, also diese Würde, wie weit er sein Leben bestimmen kann.
Die Ethik macht hier eine Unterscheidung zwischen Hilfe im Sterben und Hilfe zum Sterben. Die psychische Situation eines Menschen am Ende seines Lebens ist ja auch sehr stark geprägt durch seine körperliche, aber auch durch seine soziale Situation, seine Lage. Das heißt, es ist nicht leicht zu verstehen, was ein Mensch äußert. Es ist sehr komplex, sehr verschieden. Selbst eine wörtliche Bitte, beschaff mir einen schnellen Tod, ich will nicht mehr leben, ist möglicherweise eine ganz andere Botschaft, als sie in den Worten jetzt an der Oberfläche zum Ausdruck kommt. Was Menschen in der Regel ersehnen in den letzten Wochen oder Monaten ihres Lebens, ist, nicht alleingelassen zu werden und möglichst wenig Schmerzen ertragen zu müssen. Und diese beiden Wünsche, denke ich, sind berechtigt und können heute auch erfüllt werden, wenn die verantwortlichen Menschen sich Mühe geben, das zu tun. Das wäre dann eine Hilfe, die den Menschen nicht allein lässt, wenn sein Leben zu Ende geht und er diese Nähe braucht, aber nicht, um in irgendeiner Weise den Sterbeprozess vorzeitig oder überhaupt zu beenden durch irgendeine Maßnahme, mit der wir aktiv eingreifen.
Demnach wäre hier eine Grenze, die gut ist. Ich weiß, wie viel ich entscheiden darf und wo ich auch sagen muss, das kann ich nicht entscheiden, das überlassen wir dem Fortgang des Lebens. Das heißt, ich entscheide nicht alles, auch wenn der andere sagt, ich möchte sterben, sage ich, diese Grenze, die ich überschreiten müsste, um das zu tun, überschreite ich nicht und das ist dann für beide gut.
Also wichtig ist auch hier die Kommunikation. Es liegt ja nicht so klar auf der Hand, in fast allen Fällen nicht. So klar auf der Hand, was jetzt hier getan werden sollte, was gewünscht wird, was möglich ist, was für den, um den es jetzt geht, und das ist der Sterbende, der reduziert ist in seiner Freiheit, in seinen Handlungsmöglichkeiten, sich wirklich wünscht, was er von anderen vielleicht auch erbittet und erhofft. Insofern kann eine solche Entscheidung niemals nur im Alleingang und ohne Gespräch mit dem Betroffenen und auch mit Menschen, die sich sonst um ihn sorgen und zu ihm gehören, getroffen werden. Ich weiß von vielen Sterbebegleitungen, sowohl in meinem pastoralen Dienst als auch in der eigenen Familie und unter Freunden, wie wichtig und wie wohltuend ein solcher gelingender Kommunikationsprozess ist, auch für den Betroffenen.
Gilt das für Grenzen, mit denen wir als Mensch ständig konfrontiert sind, generell? Ich habe meine Welt, in der ich lebe, und stoße an die Welt des anderen, der in seiner Welt lebt, dass wir mit den jeweiligen Grenzen, die wir für uns selbst erleben, dann am ehesten zurechtkommen, wenn wir miteinander in Kommunikation sind und damit ständig doch Grenzen verschieben.
Ja. Ich würde sagen, Grenzen gemeinsam formulieren. Also wenn man zum Beispiel in ein anderes Land fährt, eine andere Kultur kennenlernt oder Menschen anderer Kultur zu uns kommen, erscheinen sie einem ja fremd und man ist geneigt, Grenzen zu ziehen und sagen, das will ich nicht, das verstehe ich nicht. Ich kann andere Menschen ja nur verstehen, wenn ich mich in einem gewissen Maße auf sie einlasse. Das heißt, zunächst mal keine Grenze ziehe, sondern offen bleibe, auch eine andere Perspektive kennenzulernen und sie probeweise einzunehmen, so zu sehen, wie ein anderer sein Leben sieht und seine Möglichkeiten und das formuliert und dann in dieser Kommunikation auch sagen, was ich bereit bin aufzugeben und meine Grenzen verschieben zu lassen. Und meine Erfahrung ist, dass das in der Regel ein Wachstum an Freiheit und nicht ein Verlust an Freiheit zur Folge hat.
Das heißt, wenn ich meine Grenzen erweitere, wenn ich grenzenloser werde, werde ich auch freier.
Ja, also ist es beides richtig. Ich lerne es, den anderen als Grenze meiner Freiheit zu akzeptieren, aber nicht eine endgültige Grenze, sondern eine Grenze, über die wir in Kommunikation bleiben. Das ist in der Familie so, das ist in der Ehe so, das ist unter Nachbarn so, wenn sie umziehen, wenn sie eine neue Arbeitsstelle beginnen. Es ist immer notwendig, einen Kommunikationsprozess zu versuchen, in dem Grenzen gemeinsam definiert werden und damit auch der Spielraum erkennbar wird, innerhalb dessen wir uns bewegen können. Da gibt es sicher auch Entscheidungen, wo ich sage, selbst wenn ihr alle anders denkt, ich akzeptiere diese Grenze oder ich überschreite diese Grenze. Das, was hier die Ärzte ohne Grenzen tun, ist ja, dass sie manchmal in Länder hineingehen, deren Regierung ihnen nicht erlaubt, da hineinzugehen. Das heißt, sie kommunizieren mit den Betroffenen und nicht mit den Machthabern. Und das kann eben auch in der Situation eine Herausforderung sein, in der ich mir überlege, welche Grenzen will ich akzeptieren und welche kann ich nicht akzeptieren, weil wenn ich sie akzeptiere, Menschen, obwohl ich ihnen helfen könnte, dabei zu Schaden kommen oder gar ums Leben kommen.
Manfred Marquardt, ehemaliger Professor für systematische Theologie an der Theologischen Hochschule in Reutlingen, über Grenzen, die wir akzeptieren sollten und solche, die wir nicht akzeptieren sollten. Ganz herzlichen Dank bis hierhin. Einer, um den es dabei jetzt schon mehrfach gegangen ist, aber eher am Rande, das ist Gott. Über den müssen wir schon noch ein bisschen mehr reden und das werden wir auch in 2 Wochen in der nächsten Ausgabe von Radio M im Gespräch. Dann mit der Frage, was ist denn das eigentlich für ein Gott? Einer, der uns vor allem Grenzen setzt, sagt, was wir alles nicht tun dürfen, nicht tun sollten und der damit unserem Empfinden nach unsere Freiräume einengt? Oder ist es ein Gott, der Freiheit erst ermöglicht, indem er Grenzen setzt, was etwas widersprüchlich klingt? Wir werden das zu klären versuchen. Mein Name ist Gerrit Mattes. Ich freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder zuhören und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.